Wir sind in Epheserbrief heute. Ich mache das hier an. In Kapitel 1, Abvers 15 ist, wo wir hinwollen. Aber ich wollte euch erstmal an eine Sache von letzter Woche erinnern. Hoffentlich habt ihr das verstanden, was ich gemeint habe mit diesem Challenge, Herausforderung für die Woche. Dass man überlegt, was gibt es in meinem Leben für Hindernisse? Was hindert mich im Gebet oder im Gebet zu Gott zu kommen? Und einer hat vorgeschlagen, guck mal auf das Leben von Jesu. Und diese Person hat vier Eigenschaften oder Merkmale von seinem Leben aufgeschrieben auf Englisch. Four S's, Simplicity, Stability, Surrender and Stillness. Versuch so ungefähr das zu übersetzen. Einfachheit, Stabilität. Surrender ist schwer. Aufgeben kann man sagen. Aber manchmal ist dieses Surrender auch, hat auch ein Gefühl von Control. Ich möchte die Kontrolle haben. Und so deswegen habe ich Kontrollsucht geschrieben. Ach so. Bitte?
Selbstaufgabe.
Ah, ja, sehr gut. Okay. Ja. Das ist sehr gut. Ich merke gerade, dass der Beamer nicht verbindet. Da war es. Obwohl keiner dran ist heute im Zoom, brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Ja. Okay. Wie ich gesagt habe, wir sind in Epheserbrief. Die Bibel erzählt uns viel über diese Gemeinde in Ephesus. Ich würde fast sagen, so viel mehr als andere Gemeinden im Neuen Testament. Obwohl man kann sagen, in Korinth, na, es ist so ähnlich, so viel. Es gibt ungefähr 20 Kapitel im Neuen Testament. Umfassen einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren, beschreiben Gottes Werk und die Gemeinde in Ephesus. In Lukas Evangelium, in der Apostelgeschichte geschrieben von Lukas und auch in die zwei Briefe an diesen Briefen, Epheserbrief und auch die zwei Briefe an Timotheus. Er war der junge Leiter in dieser Gemeinde in Ephesus. Und dann der Apostel Johannes schreibt im Kapitel 2 in der Offenbarung diese Briefe an die verschiedenen Gemeinden, die sieben Sinnschreiben. Und ein Brief, ganz am Anfang, Kapitel 2, hat er an die Gemeinde in Ephesus geschrieben, um sie zu ermutigen, aber auch zu warnen. Die Gemeinde in Ephesus war sehr evangelistisch. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 10, dass Paulus und die Geschwister in Ephesus in der Schule des Tyrannus Lehrgespräche öffentlich hielten. Am Mittwoch, wer war das? Matthias, hast du das gesagt? Wir haben über Kolosse, die Gemeinde in Kolosse, gesprochen, dass Paulus die Gemeinde dort nie besucht hat. Aber hier haben wir ein Beispiel, wie Paulus einige Geschwister aus Kolosse hätte kennenlernen können. Weil er lehrte, habe ich das aufgeschrieben, drei Jahre in dieser Schule des Tyrannus, hielt diese Lehrgespräche und kamen Geschwister aus der Gegend. Und diese Städten waren alle ringsherum in der Nähe von Ephesus. So, es kann sein, dass er einige Geschwister aus dieser Gemeinde Kolosse dadurch zwei Jahre kennengelernt hat. Hat er dort gelehrt. Und mehrere Ortsgemeinden wurden von dieser Gemeinde Ephesus gegründet. Das kann man auch sehen. Ein lebendiges Zentrum der Christenheit aufzubauen, ist aufwendig. Man muss viel tun, viel arbeiten. Paulus hat viel Zeit und Energie in Ephesus investiert. Als jede andere Stadt, scheint es mir. Diese Gemeinde zeigt uns, wie man auch heute eine Glaubensgemeinschaft gründen kann in unserer Zeit. Einige Ideen kriegen wir. Aber besonders die Warnung in der Offenbarung macht mir nachdenklich, dass Nachfolger Jesu ihre ursprüngliche Leidenschaft für Jesus verlieren können. Wo er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2,4. Aber unser Ziel heute ist wieder ein Gebet von Paulus. Aber bevor wir sein Gebet lesen, schauen wir wie letzte Woche die Grundlage für den Glauben, für das Leben als Gemeinde. Einmal hat Petrus Jesus eine Frage gestellt in Matthäus Kapitel 19, Vers 27. Ich bin weiter. Petrus fragte Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen. Wir sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Petrus war Fischer und kannte seinen Beruf sehr gut. Und jetzt folgt er eine Art Rabbi umherum und hat nachgedacht, was bekommen wir dafür, dass wir dir nachfolgen? Ich denke, die folgende Stelle, was Paulus geschrieben hat am Anfang von Epheserbrief, gibt uns eine gute Antwort darauf. Lesen wir zusammen. Ab Vers 3. Oh. Es ist wieder ausgesprungen. Oder musste ich das noch? Na, ist dann. Ja, ist an. Vielleicht muss ich. Danke, Philipp, dass du das gesagt hast. Guck mal, ob jemand in Zoom. Keiner ist in Zoom, so ich gehe aus Zoom. Ich beende Zoom. Dann haben wir weniger, womit wir uns kämpfen müssen. Ja, danke, brauchen wir nicht. Yay! Okay. Danke. Epheser 1, Abvers 3. Gut. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, er der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst wurde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Und jetzt redet er, oder habe ich den Eindruck, er redet zu den Juden. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und jetzt scheint es mir, er redet zu den Heiden. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher das ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier spricht Paulus über die Grundlage der Erlösung. Die Erlösung, die wir hier und jetzt erfahren. Und er greift sogar zeitlich zurück in die Ewigkeit vor der Grundlegung der Welt, um das zu betonen, was Gott mit uns vorhat. Und er bezieht sich auf diese zwei Gruppierungen, die Juden und die Heiden, meiner Meinung nach. Wenn er wir sagt, wenn er ihr sagt. Die Erlösung schließt so viele Dinge in sich, dass scheint Paulus hier nicht aufhören kann, das zu sagen. In der originale Sprache, in den Griechischen, ist, was wir hier haben, ist ein fortlaufender Satz von 202 Worte, um das zu beschreiben, um diese Erlösung zu beschreiben. Es ist ein Satz für 12 Verse, von 3 bis 14. Und merkt ihr, wie er die Dreieinigkeit Gottes zusammen, wie die Dreieinigkeit Gottes zusammenwirken in diesem Absatz. Der Vater erwählt uns in seine Gnade. Der Sohn opfert sich selbst für unsere Sünden. Er löst uns und bringt allen Vergebung. Und der Heilige Geist versiegelt uns in Christus und sichert unsere Beziehung zu Gott. Vers 11 finde ich ganz stark. Wir haben durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Und dann in Vers 14, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, dass wir sein Eigentum sind. Dazu zu gehören. Im Altertum war das sehr wichtig, mit dieser Sache mit Erben, die Erbschaft. Wer kennt nicht die Geschichte von Jakob und Esau? Jakob raubt Esau sein, erstmal, was war das? War es sein Geburtsrecht zuerst? Erstgeburtsrecht und dann sein Segen. Josef ist irritiert. Sein Vater stirbt und er bringt seine Söhne zu Josef, die in Ägypten geboren worden waren, um sie zu segnen lassen. Und was macht der Vater? Er überkreuzt die Hände. Genau. Und segnet den jüngeren Sohn. Und nicht die Eltern. Weil das von Gott vorhergesehen war. Hier redet Paulus über Gottes Erbe in den Heiligen. Und will sie wissen lassen, dass er für sie betet. Für diese Menschen in der Gemeinde in Ephesus. Lesen wir ab Vers 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glauben an den Herrn Jesus ist. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als immer Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk ist, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich soll mich hinsetzen. Was für kraftvolle Worte, die Paulus für diese Gemeinde betet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr sitzt in einer Hausgemeinde in Ephesus. Und einer liest diese Worte von Paulus vor. Und dann am nächsten Tag, ihr trefft euch in eine kleinere Gruppe vielleicht und liest diese Worte nochmal. Ich möchte fragen, wie oft habt ihr diese Worte gelesen zusammen, die Geschwister dort? Ich hoffe, öfter mal, weil sie sind so was von ermutigend und gibt uns Hoffnung und baut uns auf. Zuerst dankt Paulus für die Mitwirkung dieser Gemeinde. Dass sie Gottes Liebe zeigen, weiterhin an Jesus glauben. Ich bin immer wieder beeindruckt von Paulus, wie positiv er ist, wie er sich bedankt und die Leute danken für ihren Glauben und das, was sie tun, ihre Liebe zu zeigen und füreinander. Ja, und er steht unter Hausarrest, als er das geschrieben hat. So viele Menschen heutzutage jammern, klagen, wenige danken. Paulus sagt, ich höre mit Danken nicht auf. Sein Hauptanliegen ist die Geschwister dort zu ermutigen. Auch wenn er über negative Sachen sprechen muss, was er tut. Er warnt sie vor Irrlehre, Probleme. Aber ich bin fest überzeugt, dass die Geschwister, auch wenn er sie ermahnen muss, wissen, er hat uns lieb. Er liebt uns. Er kümmert sich um uns. Er betet für uns. Wofür dankt nun hier der Paulus? Für das gläubig geworden sein? Auch für die Agape-Liebe zu allen Brüdern und Schwestern im Herrn. Sein Dank bezieht sich auf den Anfang, dass sie gläubig geworden sind, aber auch den Fortgang auf ein einmaliges und ein fortwährendes. Es ist wichtig für uns, nicht zu vergessen, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie der Anfang war für uns. Für mich war es schrittweise. Ich war ein junger Knabe, als ich mich taufen gelassen habe. 13. Ich dachte, ich konnte Gott viel. Aber im Vergleich, als ich 18, 19 war, nein. Und für mich war es schrittweise, wie als ich Gott und Jesus besser kennengelernt habe, ist mein Glaube tiefer geworden. Das ist natürlich, ich glaube. Und das ist sein Anliegen. Er will ihren Glauben vertiefen und ihre Hoffnung bestärken. Und dann im Vers 17, da in der Mitte, wechselt Paulus in Fürbitte. Er bittet Gott, dass er die Geschwister dem Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, um ihn zu erkennen. Geist der Wahrheit und Offenbarung. Merkt ihr gerade, was Paulus hier macht, was er hier tut? Alles, was Menschliches ist, alle Gedanken zu dieser Welt und ihre Sorgen und Probleme, alle menschlichen Bedürfnisse treten in den Hintergrund. Gott allein tritt auf den Plan. Gott gehört vor unseren Bitten und Wünschen. Erst kommt Gott, und zwar er ganz allein. Für mich gehört Jesus auch dazu, wenn wir beten zum Beispiel. Da Jesus selbst sagte, wer mich ehrt, ehrt den Vater. Oder der Thomas, nachdem er schon gezweifelt hat, ein zweites Mal Jesus gesehen hat, sagte zu dem auferstandenen Jesus, mein Herr und mein Gott. So, ich habe kein Problem, zu Jesus zu beten, zu Gott zu beten. Und dieser Gott der Herrlichkeit, das ist eigentlich das Evangelium in kürzester Form. Unser Vater gehört die Herrlichkeit und von ihm geht die Herrlichkeit aus. Und dann betet Paulus, dass sie den Geist bekommen, sondern die Geisteswirkungen, Weisheit und Offenbarung, was sie schon den Geist haben, Lebensweisheiten, dafür bittet er. Aber wozu? Wohin soll das führen, um ihn zu erkennen? Da haben wir das Wort wieder. Erkennen. Das haben wir schon gehört. Es bedeutet, jemanden sehr gut zu kennen. Persönlich, innig, leidenschaftlich. Hier gibt es drei Sachen zu erkennen. Zuerst die Hoffnung. Für Paulus ist so eine Hoffnung nicht wie eine unklare, vage Sehnsucht, sondern eine felsenfeste Gewissheit von dem, was kommt. Ähnlich wie Petrus sie beschrieben hat, das gefällt mir sehr, wie Petrus das gesagt hat, geschrieben hat, in 1. Petrus 1,3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. So eine Hoffnung gibt uns Kraft und Ausdauer für dieses Leben. Sie bringt uns Trost und Frieden in jede Lage. Falls du mehr über Hoffnung lesen willst, Paulus sagt viel über dieses Thema in Römer 8, den ganzen Kapitel, aber besonders ab Vers 18. Römer 8, 18. Die zweite Sache, die wir erkennen können, ist das Erbe, das wir bekommen haben. Eine Herrlichkeits- oder ein Herrlichkeitserbe. Und wie reich sie ist, was Gott uns schenkt. Letzte Woche haben wir in Kolosserbrief von der Hoffnung der Herrlichkeit gelesen. Und was war das? Dass Jesus in euch ist, diese Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Gegenwart und Zukunft, was wir jetzt haben, und was auf uns kommt. Es ist schon gegeben und wir werden Teil einer jubelnden Menge sein. Die Zusage, dass wir Teil des Erbes seines Sohnes sind, ist ein Versprechen, die sozusagen die Erneuerung, die wir in unserem Leben begonnen hat, wird weitergehen, bis wir verherrlicht und bei Christus sind. Einer hat gesagt, wie wenig versteht der weinenden Säuglinge eines Millionärs von der Erbe, in das er hineingeboren ist. Jahre vergehen, ehe diese Dinge von ihm richtig erkannt werden. Fand ich gut. Wir kennen so viel von diesem Erbe, das Gott uns gegeben hat. Aber das wächst, als wir Gott besser kennenlernen. Die dritte Sache, hier, die wir erkennen, ist die Kraft, die in uns wirkt. Wie beschreibt er diese Kraft? Durch die Auferweckung, Himmelfahrt und Herrschaft Christi. Er regiert über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten. Und wir haben daran teil. Und dann sagt Paulus, dass Jesus Haupt der Gemeinde ist. Wir sind sein Leib und die Gemeinde ist erfüllt von Christus. Die höchste Entfaltung seiner Allmachtenergie hat Gott sich vorbehalten an den Christusgläubigen, an seine Gemeinde. Es fängt mit uns an, es fängt mit dir an. So, die Frage, die ich euch stellen möchte, ist das für heute. Das ist so eine mächtige Stelle, was wir heute gelesen haben. Wir konnten 2, 3 Predigten daraus machen. Aber ich wollte, dass wir fokussieren auf diese eine Sache. Aus dieser Stelle für uns heute. Für Paulus war es wichtig. Das war sein Gebetsanliegen für die Gemeinde in Ephesus. Er schreibt auch diesen Brief für uns. Und in einer Art und Weise stellt er uns auch diese Frage: Wie kannst du Gott täglich besser kennenlernen? Es ist wichtig, nicht zu vergessen, was wir haben und was Gott mit uns vorhat. In 2. Korinther 5,5 lesen wir: Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Was verstehen wir daraus? Etwas kommt noch. Wir haben nicht nur eine Anzahlung bekommen. Auch kann niemand es von uns nehmen. Aber es gibt einen, der versucht, das von uns wegzunehmen. Aber wir sind versprochen, niemand kann das von uns wegnehmen. Außer wenn wir das erlauben. In 2. Korinther 5, Vers später: Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Als ich studiert habe in Oklahoma, war ein junges Mädchen sehr gut befreundet mit meiner Schwester und mit unserer Familie. Unsere Väter haben eine Freizeit zusammen geleitet in Texas, als wir in Texas gewohnt haben. Und dieses Mädchen, junge Frau, ist 2 Jahre ja, 2 Jahre älter als ich. Wir sind zufällig zusammen über den Campus nach Hause gelaufen, gleichzeitig. Und man merkt, sie war wirklich ausgelaugt. Sie hat nichts mehr, keine Energie mehr. Sie hat den ganzen Tag gelernt, was vorbereitet wahrscheinlich. Jetzt hat ihr Doktortitel. Sie sagt: Kyle, was denkst du? Wäre es nicht schön, wenn Jesus heute zurückkommen würde? Manchmal haben wir solche Tage. Nicht, dass wir unser Leben enden wollen, sondern: Ah, ich freue mich. Aber heute bin ich so müde. Aber ich bin am Ende für meine Kräfte, für meine Energie. Wäre es nicht schön, wenn Jesus zurückkommen würde? Manchmal hoffen wir das. Manchmal ist das auch ein Gefühl, was wir wegschieben wollen. Es gibt zu viel im Leben jetzt zu erfahren. Die Kinder sind jung. Solche Gefühle hatte ich nicht, als die Kinder jung waren. Naja, Meistens nicht. Aber je älter ich wurde, tja, ich sehne mich danach. Will nicht diese, wie Paulus das sagte, ich will nicht diese Erde nicht verlassen, aber ich sehne mich danach. Älter zu werden ist nicht so schlimm. Jetzt sage ich das. Als ich in meinen 20er Jahren war, hatten wir eine Gruppe von jungen Ehepaaren. Nur ein Ehepaar hat ein Kind. Rest hatten bis jetzt keine Kinder gehabt. Wir waren alle unter 30. Fragt mich nicht, warum, aber es war so gang und gäbe, es war so der Trend damals, wenn man 30 wird, was macht man hier? Man faked was, oder? Mit 30 und man Single ist. Okay. Dort, wenn man 30 überhaupt, ob man verheiratet ist oder nicht, man feiert schwarz. So alles, was man bringt, soll schwarz sein. Schwarze Ballonen, schwarze Kuchen, sogar schwarze Blumen, Rosen. Kennt ihr schwarze Rosen? Gibt's. Weiß nicht wie, aber gibt's. Man bringt den Geburtstagskind alles schwarz, zum sagen, jetzt stirbst du, weil du 30 geworden bist. Nicht, dass wir das wünschen, aber das war so unsere Denkweise damals. 30 ist alt. Mit 58? Nee. Nicht mehr. Sogar als ich 30 wurde, dachte ich, wie konnte ich das so denken damals? Das wahre Leben wartet noch auf uns. Das Leben, das Gott im Sinne für uns hat. Und wir kommen zu dem wahren Leben näher, jeden Tag. Etwas Unvorstellbares wartet auf uns. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, davor, vor dieser Stelle. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auf die Kräfte unserer äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch, boah, ich mag diese Stelle, wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergänglich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare, alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Hallo, Paulus, sagst du wirklich, sogar die negative Sachen, Leid, Schmerz, Krankheit, das Älterwerden, helfen uns zu verstehen, dass wir unsere Augen auf das Unsichtbare richten sollen? Ja, Paulus ist so einer. Er hat gebeten in unserem Gebet für heute, in der Epheserbrief, Gott öffnet euch, oder Gott möge euch die Augen des Herzens öffnen. Petrus sagte, denn weil das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Gott, öffne unsere Augen, das zu sehen, was du in uns gewirkt hast und was du mit uns vorhast. Aber wir werden auch vor Selbsttäuschung gewahrt in Gottes Wort, dass Gott uns sagt, Vorsicht, manchmal können wir uns selbst täuschen. In 1. Johannes 2,6. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Oh, Glaube und Taten. Gott besser kennenlernen ist der Schlüssel. Don hat seit letztes Jahr, oder, organisiert, weil wir nicht mit einem ehemaligen Prediger aus der Gemeinde in Köln treffen können im Sommer für eine Freizeit, jeden Monat so eine Bibelstunde zusammen zu machen. Und ich glaube, wir hören nicht auf, oder Don? Jeden Monat, ersten Montag im Monat, dürft ihr auch reinkommen. Wenn ihr Interesse habt, fragt Don nach, ob du mitmachen möchtest, kannst. Und er gibt dir die, schickt dir die Zoom-Sachen. Bill Wilson heißt er. Und er lebt jetzt in Arizona. Er ist in Rente. Aber er sprach über dieses Gebet von Paulus. Ich möchte einen Satz von ihm zitieren. Er sagte, Vertrauen ist, wie ich lebe, aufgrund dessen, was ich weiß. Wir leben gemäß unseres Vertrauens. Und er hat Dallas Willard zitiert, Vertrauen ist die Erweiterung des Wissens, beruhend auf das vorhandene Wissen. Was wissen wir über Gott? Wie kannst du Jesus besser kennenlernen in deinem Leben? Ich habe absichtlich euch keine Vorschläge gegeben heute, weil ich traue euch, dass ihr schon wisst, was ihr tun könnt. Das Problem manchmal ist was? Wir tun es nicht. Wir wissen es, was wir tun sollen. Wir machen es nicht. Das kenne ich auch. Möge Gott euch die Augen eures Herzens öffnen. Lesen wir das Gebet zum Schluss. Das Hauptteil. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernen könnt, besser kennenlernt. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Amen. Wir haben Zeit jetzt für Gemeinschaft, für Gespräche, für Plaudern, im Regen zu stehen, leider, wenn man draußen gehen will. Aber zumindest Kaffee und ich habe Kekse hinten gesehen. Gott segnet euch, Gott gibt euch eine gesegnete Woche.